Ja, willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle. Wir widmen uns heute in unserem ersten Teil des Jahres 1989, damit quasi auch dem Abschluss dieser Dekade, bevor wir mit einer neuen Serie beginnen und stellen heute 8 verschiedene Filme vor. Das ist für mich auch eine Besonderheit, weil ich nämlich alle 4 Filme, die ich heute vorstelle, gar nicht gut finde. Das gab es eigentlich bisher noch in keinem Jahr. Ich habe mir sozusagen die Highlights dann für die zweite Ausgabe aufgehoben, aber das muss ja nichts heißen. Man kann ja auch schön.
Ja, hättest du nicht einen Film nehmen
Das
können,
hätte thematisch.
den du gut
Das
findest
hätte.
für den ersten
Ja,
Teil
das hätte irgendwie
heute?
nicht gepasst, weil ich wollte heute so diese Franchise-Fortsetzungen nehmen und beim nächsten Mal dann die
Ja,
Kriegsfilme.
ja.
Und habe die dahingehend mal gruppiert. Ich bespreche unter anderem heute Ghostbusters 2, Zurück in die Zukunft 2 und Indiana Jones 3. Die haben alle drei die Gemeinsamkeit, dass sie halt wichtige kulturelle oder auch popkulturelle Filme der 80er Jahre gewesen sind, also gerade was das Popcorn-Kino angeht. Und wenn man so ein bisschen jetzt, wenn man überlegt, dass diese drei Fortsetzungen alle im letzten Jahr der 80er erschienen sind, das könnte fast so ein bisschen wirken, als wollte man unbedingt die 80er Jahre nochmal mit diesem Fanal beschließen oder halt irgendwie zeigen, dass die 90er Jahre vielleicht anders sein würden und diese Art von Hollywood-Kino vielleicht dann nicht mehr so möglich sei, auch Spielberg vor allen Dingen als Produzent oder als Regisseur einen Abschluss finden wollte für diese
Naja,
Art Filme, die er dreht. Ne?
für Spielberg war es weiterhin möglich.
Ja.
Nicht möglich war es für Zurück in die Zukunft und
Genau.
Ghostbusters.
Ich fange mal mit Ghostbusters an, mit dem zweiten Teil. Also wir haben ja in unserem Jahresrückblick auch schon über die Ghostbusters geredet und welche Funktion sie eigentlich in der Stadt New York haben. Eine Sache, die mich bei den Ghostbusters immer gestört hat, das war, dass die Ghostbusters halt ein Problem bereinigen, zerstören und wegsperren wollen, quasi wie Müllmänner, anstatt tatsächlich eine Sache zu erklären. Ne? Ich will jetzt nicht sagen, dass es irgendwie was Faschistisches hat oder so, aber es geht bei denen im Grunde genommen so ein bisschen wie so um Fäkalien, die man wegräumen muss, wenn es darum geht, diese Geister irgendwie aus dem Weg zu bringen. Und das ist mir bei diesem Film, der nun überhaupt nicht gelungen ist, nochmal klar geworden. Also ich renne hier offene Türen ein. Der zweite Teil gilt ja allzu Recht noch nicht so richtig gut. Das hängt natürlich ja auch ein bisschen mit der Dramaturgie des Films zusammen. Ne? Also die Ghostbusters sind abgeschrieben, man glaubt nicht mehr an sie, sie haben andere Jobs und sie brauchen einfach extrem lange, um wieder in den Ghostbusters-Rhythmus reinzukommen. Es vergehen 20 Minuten, es ist noch kein einziger Müllmann-Anzug zu sehen, noch kein Tornister, also das Trademark, das fehlt quasi in diesem Film. Und irgendwann gibt es auch tatsächlich sowas, also es wird auch gar nicht mehr über Geister geredet und irgendwann wird das Ganze so ein Gerichtsdrama. Dass dann erst sozusagen eine Aufklärung finden muss, bevor die Ghostbusters dann, ich habe nachgeguckt, nach 34 Minuten zum ersten Mal dann in Aktion treten. Also die Ursache der Geister wird auch nie erforscht. Ne? Man weiß nie, wie man sich gegen die wappnen soll. Und das ist einfach sehr unglücklich gemacht. Also man hätte dieses Comeback viel schneller einleiten müssen.
Und das hat auch Ivan Reitman
Ja,
gedreht,
der ist auch
oder?
noch von
Wie
ihm.
den ersten
Ja, genau,
Film?
der ist auch noch von ihm. Das ist das eine, was ich blöd finde. Dann hat man natürlich versucht, diesen großartigen Auftritt des Marshmallow Mans aus dem ersten Teil nochmal neu zu inszenieren, indem die Ghostbusters diesmal die Freiheitsstatue besteigen. Also wirklich ein großes Gerät diesmal halt, oder eine große Figur halt irgendwie.
Das musste
Ja, die
sein,
müssen
ja,
genau,
das musste
die müssen zum
sein.
Highlight nochmal irgendwas machen.
Das heißt, das
Ja, und ich meine, der Schurke ist in diesem Film tatsächlich so ein Igor aus Moldawien, aus den Karpaten. Und diese transsilvanische
Meta.
ja,
Heute,
diese
ja,
transsilvanische
heute
Figur,
Moldau
genau,
auch
ja,
genannt,
Moldau,
ja.
genau, Moldau. Und die passt, finde ich, auch irgendwie nicht nach New York. Das Interessante ist, es spielt ja Peter McNichol mit, der da so ein bisschen sein komödiantisches Talent entdeckt hat. Er spielt den Gehilfen Igors. Es gibt ja den Drachentöter, über den wir im Jahr 1981 gesprochen haben. Den Drachentöter hat er aus seiner Filmografie streichen lassen, weil es ihm zu peinlich war. Warum jetzt diesen Gehilfen jetzt nicht hat streichen lassen, das verstehe ich zum Beispiel überhaupt nicht. Aber was mich jetzt wirklich nochmal ganz kurz am meisten nervt, ist die Rolle Sigourney Weavers. Da haben wir im Jahresrückblick über Ghostbusters Legacy auch schon gesprochen. Sie spielt nach Aliens, ich sage es nochmal, nach Aliens Diane Fossey. und nach einer Wall Street-Frau in den Jahren 1987, 88 dann tatsächlich jetzt eine Mutter mit Milchflasche. Ich verstehe gar nicht, warum sie so eine Rolle hat annehmen müssen.
Naja, eine Fortentwicklung der Figur, ja, die jetzt Mutter ist.
Aber der ist ja nur Zurednerin. Der ist ja irgendwie nur Gehilfe von Wankman, ja, dem sie irgendwie Tipps gibt. Und die Ghostbusters sind ja auch nur wieder unterwegs, um irgendwie den Schleim unter der Stadt vorzuspielen. Also sprich, symbolhaft betrachtet halt den Dreck New Yorks. Ne? Also, weiß ich nicht.
Ja, aber es ist natürlich eine gutmütige, der gutmütige Versuch einer Fortschreibung und einer sozusagen Familiarisierung der Figur, die naturgemäß älter geworden ist und dann als Mutter firmiert, ist ja freilich nicht sehr originell. Im Zusammenhang mit Sigourney Weaver ist es allerdings erstaunlich, weil sie diese mütterlichen Figuren eigentlich immer gemieden hat. Noch in Komödien wie Working Girl von Mike Nichols spielt sie genau das Gegenteil, die asige Geschäftsfrau, der jeder mütterliche Instinkt abgeht.
Es ist halt schade, also sie hätten sie ja trotzdem einbauen können. Also sie hätte jetzt, ich weiß gar nicht, das Kind zum Beispiel, ne? Gut, sie hat immer Angst um das Kind, das läuft dann irgendwie den Fenstersims lang, weil die Geister es irgendwie dahin bewegen. Und also, man hätte, die Frage ist, hätte es das Kind überhaupt gebraucht? Wollte Sigourney Weaver von Anfang an nur eine kleine Rolle haben? War sie vertraglich gebunden, hat gesagt, dann gib mir wenigstens ein Kind, dann habe ich nicht so viel zu tun? Oder ist den Drehbuchautoren nicht eingefallen, wie sie einbinden können in die Geisterjagd?
Also sicher ist es den Autoren nicht eingefallen oder es ist ihnen nicht plausibel eingefallen, wie sie sie tatsächlich einbinden können und dramaturgisch nutzen können. Das ist natürlich bei einer so komplexen Angelegenheit, auch unglaubwürdigen Angelegenheit wie Ghostbusters, schwierig. Während, wenn wir gleich sprechen über Back to the Future, den zweiten Teil, jede Unwahrscheinlichkeit willkommen und glaubhaft ist. Ne? Alle Anachronismen können eigentlich mühelos eingebunden werden. Der Sprung von den 50er Jahren in die Gegenwart und dann weiter in die Zukunft. Ich bin fast schon ungeduldig, um über Back to the Future zu sprechen, wobei der erste Teil an Charme nicht zu überbieten ist. Der zweite Teil ist grotesk in dem, aber dazu
kommen wir gleich. Mach mal weiter mit einem von dir, ne?
Ja, nun kommt ein Film, der nicht erst im Nachhinein, sondern schon 1989 prägend war, das neue Kino, die Ankunft eines neuen Kinos verkörperte, eigentlich die Ankunft des Independence-Kinos, das Sundance-Festival von Robert Redford, der Steven Soderbergh, den Regisseur, sehr gefördert hat. Eine neue Art auch der Distribution und der kleinen Budgets und eines neuen filmischen Erzählens, wie man es eher aus dem französischen Erzählkino kennt, nämlich Sex, Lies and Videotape, der im selben Jahr, glaube ich, bei Sundance damals noch nicht so berühmt wie heute Premiere hatte und dann in Cannes den Hauptpreis gewonnen hat. Soderbergh, der Regisseur jenes Jahres und wenigstens bis hin zu seinem Film Kafka, ich glaube im Jahr 92, wohl der berühmteste junge Regisseur überhaupt. Dies ist eigentlich ein autobiografischer Film, der sich autobiografisch nicht gibt. Soderbergh hat das Drehbuch geschrieben, ist eigentlich die Entwicklung eines, man könnte sagen, College-Materials oder universitärer Stoff, insofern als die Geschichte zweier College-Absolventen wenige Jahre später geschildert wird. Der eine ist ein erfolgreicher Anwalt geworden, ziemlicher Schmierlapp, verheiratet mit Andy McDowell, der in einer Kleinstadt lebt, der hat sich also alle Statussymbole angeschafft. Übrigens gehört auch Andy McDowell zu den Statussymbolen, die sich wiederum gefügt hat in ihre Rolle als genügsame und emotional etwas, sagen wir, eingeschränkte Hausfrau. James Spader spielt den Luftikus, kann man sagen, der früher befreundet war mit diesem Anwalt und der offenbar rastlos durch die USA zieht und jetzt in diese Stadt kommt und sich des Freundes erinnert und schüchtern fragt, ob er ein paar Tage bei ihm wohnen kann. Es werden einige wenige Erinnerungen ausgetauscht und beide merken, dass sie den anderen eigentlich gar nicht kennen. Die beiden Männer könnten nicht unterschiedlicher sein. Andy McDowell wiederum ist in der Psychotherapie. Eine ganz berühmte Szene, in einer ganz berühmten Szene, die später aufgegriffen wurde in Groundhog Day, sagt sie zu dem Psychoanalytiker: Aber was ist mit all dem Müll? Was ist mit dem Weltfrieden? So, das ist also fast grell.
Wann sagt sie das denn in Groundhog Day, an welcher Stelle?
In Groundhog Day wird es aufgenommen, indem Bill Murray ihr zuprostet, oder sie prosten einander zu und sie sagt auf den Weltfrieden. Und sobald Bill Murray das weiß, adaptiert er das und sagt dann später, da ja dieser Moment immer wiederholt wird, auf den Weltfrieden. Und glaubt sie zu kriegen. Und das geht zurück auf Sex, Lies and Videotape, wo sie darüber klagt, dass die Städte immer mehr unter Müll begraben werden, dass es keinen Umweltschutz gibt. Und eben auch diese Idee des Weltfriedens oder des fehlenden Friedens, darunter leidet diese Frau, die möglicherweise einerseits etwas überspannt ist, die hat eine andererseits wie kalmiert in dieser Ehe. Hat eine Schwester gespielt von Laura San Giacomo, die wiederum ganz das Gegenteil ist und eine Affäre mit ihrem Ehemann, eben dem Anwalt Peter Gallagher, hat. Eine sexuelle Amour-Fou. Und davon weiß sie lange nichts und es beobachtet natürlich James Spader diese Verbindung, denn James Spader und das begründet den Titel Sex, Lies and Videotape. James Spader beobachtet mit der Videokamera Frauen, die ihm erzählen vor seiner Kamera von sexuellen Erlebnissen. Und zwar können sie das so tun, wie sie wollen. Also sie willigen ein, Fragen zu beantworten und sie können vor der Kamera tun, was sie möchten. Und McDowell bemerkt diese kleinen Videobänder und fragt Spader, was er damit anfängt. Und schließlich öffnet sie ihm ihre Vorstellungswelt vor der Videokamera. Es dauert nicht lange, dann kommt Laura San Giacomo, oder ich glaube, es ist sogar umgekehrt. Laura San Giacomo ist die Erste, die vor der Kamera spricht und das weidlich genießt. Und Andy McDowell, die zunächst entsetzt ist, öffnet sich dann ebenfalls vor der Videokamera
also, von James Spader. James Spader scheint ja nun wirklich damit auch Crash vorweggenommen zu haben. Ne? Er ist derjenige, der die Geheimnisse entlocken will, Bare Your Soul-mäßig. Mhm. Und dann halt daraus dann natürlich auch so Machtgefüge wahrscheinlich auch entsteht. Ne? Nur, dass es diesmal halt mit der Kamera aufnimmt und nicht einfach Fantasien ihm erzählt werden sollen.
Allerdings, es steht insofern etwas auf tönernen Füßen, was man spätestens, wenn man es mehrfach gesehen hat oder nach 30 Jahren wieder sieht, bemerkt. Es ist, er behauptet und spricht davon, impotent zu sein. Und zwar seit einem Vorfall auf dem College. Seitdem könne er mit Frauen nicht mehr schlafen. Und Ersatzbefriedigung ist also dieses Filmen. Tatsächlich geht es aber zurück auf nichts anderes als das Verlassenwerden durch eine Frau. Also die Frau, die er geliebt hat, die hat ihn verlassen. Ganz am Ende wird es dann etwas melodramatisch, kitschig, weil Peter Gallagher, also sein bester Freund, mit der Frau geschlafen hat. Und das ist also nicht recht glaubhaft, dass all das, was James Spader, der übrigens in sehr sensibler Weise verquast ist und sich natürlich Gedanken über das Leben macht, ohne aber Antworten überhaupt zu kennen.
Und lief der also in Cannes oder in Sundance? Wo hatte der Sinn?
In Cannes. Er ist in Sundance, glaube ich, schon ausgezeichnet. Ah, ja. Und er hat, glaube ich, den Hauptpreis in Cannes gewonnen. Und das markierte natürlich also schon eine neue Zeit. 5 Jahre vorher hatte Wim Wenders gewonnen mit dem klassischen, eigentlich amerikanischen Erzählkino. Und hier ist das neue amerikanische Erzählkino, in dem es überhaupt keine Weite mehr gibt, überhaupt keine Landschaften. Es ist ein Kammerspiel, das ausschließlich in dieser kleinen Stadt angesiedelt. Und selbst in der kleinen Stadt sieht man nur die Wohnzimmer, das Schlafzimmer, eine Kneipe und die kurzen Wege, die Spader zurücklegt. Und es ist ein Film von einer überwältigenden Intimität und Schlichtheit, weil es eigentlich nur dieses Quartett gibt. Es gibt nur dieses Ensemble, es gibt fast keine Nebenfiguren, es gibt keine Nebenstränge, es gibt, abgesehen von Spaders Versehrtheit, gibt es kein Geheimnis, das es aufzudecken gilt. Es gibt die Konkurrenz der beiden Schwestern, die sozusagen prüde, emotional zurückgenommene und die also vollkommen extrovertierte, die sich alles nimmt, was sie haben.
Gut, ich muss ihn noch sehen, merke ich gerade. Ja. Ich hab mich.
Ja, du musst ihn, wenn du ihn in den letzten 30 Jahren nicht gesehen hast, musst du ihn spätestens.
Ich bin ja Soderbergh-Fan, aber ich sage, ich bin bei Out of Sight eigentlich erst eingestiegen und habe das.
Ja, aber du musst doch den Urknall.
Ja, da hast du recht. Das muss ich machen. Also muss ich ehrlich sagen. Also, aber ich gebe es zu. Wollen wir weitermachen?
Zurück in die Zukunft.
Ja, Zurück in die Zukunft 2. Das ist ein Film, ich kann dir da leider nicht ganz zustimmen. Ich bin nicht so begeistert von der Fortsetzung gewesen wie du.
Naja, von Begeisterung kann ich dir nicht sein. Halt, aber
also, ich sag mal so,
ist ein symptomatischer Film.
Teil 1 war für mich eine Romanze in erster Linie, also trotz der Effekte oder trotz der Komik halt, ne, die Frage halt, wie bringt man zwei Leute zusammen, die füreinander geschaffen sind. Das war sozusagen der romantische Teil, der natürlich auch stark mit dem Rock'n'Roll-Gedanken der 50er Jahre zusammenhängt, den Dating in Autos. Aber der Teil 2 ist für mich keine Romanze, das ist für mich eine Groteske. Also während,
ist aufgesetzt. Ja,
während der erste Teil hat vor allen Dingen schön daran war, dass er die Detailtreue der Ära, das Jahr 1955 halt gezeigt hat, war der zweite Teil vor allen Dingen ein Film, in dem die Filmemacher sicher, jetzt mal abgesehen von den Episoden, denen Marty McFly wieder zurückgekehrt ist, das Jahr 1955, sie doch so ein bisschen auf ihre blinde Fantasie zu verlassen hatten, ne? Was natürlich sympathisch ist, es wird so ein bisschen so Tomorrow's World dort gezeichnete positive Zukunft. Das ist eigentlich eine Sache, die du in heutigen Zukunftsfilmen eigentlich nicht mehr hast, dass die Zukunft 30 Jahre voraus jetzt keine ist, die durch Klimakrise irgendwie geprägt ist, sondern halt irgendwie durch Erfindungen. Wobei, dazu kommen wir gleich auch nochmal, natürlich...
Ist auch simpel weitergedacht, ja. Indem an jeder Ecke so ein Pepsi-Automat natürlich steht und überall MTV in der
Imbiss. Ja, die Markenmacht setzt sich weiter durch. Es gibt auch die schlechte Zukunft, das Böse, das Trump-Amerika, dazu kommen wir gleich auch. Das Netz ist ja voll von den beiden Größen. Ich will nicht sagen Vorausdeutung, weil die so nicht eingetreten sind, aber den größten Funken, der bei Leuten irgendwie so initiiert wurde, das sind jetzt zum einen diese Powerlaschen bei dem Nike-Schuh, die sich so selber schließen, ja, und das Hoverboard, ja, mit dem man irgendwie überschweben kann. Und seit diesem Film und vor allen Dingen seit den Nullerjahren, seitdem die Technik immer besser geworden ist, arbeiten sich die Erfinder ja daran ab, diese beiden Sachen endlich irgendwie durchzusetzen. Es gibt auch viele Artikel, die irgendwie zeigen, es gibt viele Artikel, in denen dieser Film gelistet ist, das sind Streifen, die in der Zukunft spielen, die schon längst eingetreten sind. Und dann vergleicht man das Jahr 2015 mit dem, was wirklich 2015 möglich war. Das ist das Positive. Das negative Bild, das dieser Film zeichnet, ist halt der Punkt, was der Kapitalismus an sich so anrichten kann. Also sprich, Biff, ne, der große Widersacher Marty McFlys, gelangt ja an dieses Sportwettenbuch der Zukunft, dass es ihm durch das erreicht werden kann, weil er weiß, auf welche Teams er wetten kann und wie er dadurch zum Millionär werden kann. Und dann wird er dann sozusagen zu so einer Art Donald Trump, und er ist auch deutlich an Donald Trump angelehnt, das ist keine Deutung, sondern das ist auch so beabsichtigt gewesen. Also Biff wird dann zu so einem Trump, der das ganze Land so...
Und er ist halt sowieso eigentlich der Bulli, im späteren, ne? Also der Bulli aus der Schule, der Michael J. Fox immer zusetzt und der ihm in den 50er Jahren genauso zusetzt wie in der
genau. Zukunft. Aber ich finde einfach dieses komödiantische Element immer auf sich selber zu treffen, ob jetzt in der Zukunft oder in der Vergangenheit, und zu versuchen, versteckt zu bleiben, weil man die Zukunft nicht verändern darf, ne, weil man sich nicht selber treffen darf. Einmal treffen sie sich, dann fallen sie in Ohnmacht. Das ist mir inzwischen fast schon, um es einfach zu sagen, ein bisschen zu ausgelutscht. Also er ist mir einfach nicht witzig genug, was diese Zeitebenen und die Verwechslungsgefahren dort angeht. Und
der Vater bleibt auch immer der Depp, ne? Der Vater ist immer der Schwächling.
Ja, den mussten die ja neu besetzen. Das ist ja auch eine Geschichte gewesen. Also Crispin Glover, der den Vater gespielt hat, sehr, 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 sehr sympathisch, also wirklich ein toller Typ aus dem ersten Film, hat sich irgendwie zerstritten, oder die Gehaltsforderung, die er gestellt hat, wollte Zemeckis nicht nachkommen und wurde deswegen durch einen anderen Schauspieler mit einer Gesichtsprothese ersetzt. Deshalb sieht man ihn auch nur sehr schwammrig und schwummrig, wie er an so einem futuristischen Gerät von der Küchendecke hängt, ne?
Aber auch eine sehr schwache Figur, die immer wieder sozusagen als Zerrbild oder als Warnung für den Sohn gezeigt wird. Du bist doch der Spross deines schwächlichen Vaters.
Ja, das ist ja auch immer ein Thema bei Zurück in die Zukunft, ne? Das ist immer die Frage, darf man oder kann man aus der Familie austreten? Kann man aus den Fußstapfen, den zu kleinen oder den zu großen, in diesem Fall sind es halt die zu kleinen, Fußstapfen überhaupt raus, ne? Darf man sich anders entwickeln, als es irgendwie die Gene oder die Sozialisation halt vorgesehen haben? Das ist natürlich ein großes Thema, das der zweite Teil auch aufgreift, ne?
Aber das heißt hier natürlich immer, dass Michael J. Fox zu heldisch werden muss. Er hat gar keine andere Wahl, als auch seiner Körpergröße wegen und seiner eigentlich schüchternen Persönlichkeitsstruktur wegen über sich hinauszuwachsen. Und dann, das ist jedes Mal das Muster. Ich glaube, in dem dritten Film ist es ja dann der Wilde Westen, ja, ja. Ne? In dem auch wieder dieses Motiv vorkommt, in dem er dann am Ende dann doch den längsten Revolver hat.
Ja, ja, klar. Also das ist natürlich immer der In-Joke der ganzen Geschichte, dass er immer ein Hilfsmittel findet, sei es einen längeren Knüppel oder im dritten Teil den Revolver, und ja, Biff dann irgendwie doch eine.
Hier natürlich das Hoverboard, ja. Also das Skateboard, das avanciert ist und etwas zu avanciert, denn diese Art des Fliegens hat das Skateboard bis heute.
Das ist ja irgendwie auch eine lustige Naivität, die da gezeigt wird, dass die Zukunft so blöd aussieht, dass dann Biff irgendwie so ein Silberstirnarmband trägt und dass die generell Mode der Zeit darauf hinausläuft, dass man die Hosentaschen außen trägt und solche Sachen. Genau. Das ist natürlich.
Und beknackte Mützen.
Ja, diese beknackten Mützen. So würde man an heutigen Filmen nicht mehr angehen. Soweit ich weiß, war der Film kein Misserfolg, aber ich glaube, wenn Zurück in die Zukunft 2 und 3 nicht back-to-back gedreht worden wären, also beide gleichzeitig, hätte man durchaus überlegt, ob man überhaupt noch einen dritten Teil hätte drehen müssen. Also ich war enttäuscht, als ich ihn jetzt wieder gesehen habe. Aber können wir auch schnell abhaken.
Ja, aber Wiedersehen ist natürlich noch etwas anderes. Man wird die Begeisterung auch bei dem ersten Back to the Future nicht mehr empfinden, aber mit gewisser Nostalgie. Bei dem zweiten Film ist allerdings doch sehr bald Überdruss, wie man sich 1989 in Hollywood die Zukunft vorgestellt hat. Also das waren sehr bescheidene Gedanken, weg von der tatsächlichen Gegend.
Bis auf die fliegenden Autos. Und, ne? Das ist natürlich immer ein Traum gewesen, der zu jeder Zukunftsvision mit dazugehört. Es geht natürlich immer das Fliegen. Ne? Das Fliegen gehört eigentlich immer dazu.
Ja. Dann spreche ich jetzt über einen Film, der in der Gegenwart von 1989 spielt. Black Rain von Ridley Scott mit Michael Douglas und Vincent Garcia. Natürlich die Dichotomie zwischen Amerika und Japan. Der schwarze Regen fällt in Japan. Douglas und Garcia sind zwei New Yorker Polizisten. Douglas im Verdacht der Korruption. Älterer Profi, Garcia, 28 Jahre alt, wurde ihm als Rookie zur Seite gestellt. Und beide erleben zufällig in einem Diner, wie japanische Gangster, Yakuza möglicherweise, amerikanische und japanische Geschäftsleute hinrichten, um eine, wie sich später herausstellt, Geldscheinplatte, also eine Platte zum Dollardrucken, an sich zu bringen. Da beide, Garcia und Douglas, nun schon mal die Zeugen waren und die den Mörder verfolgt haben und festgesetzt haben, liegt es auch nahe, dass die beiden da mehrere Anklagen in Japan vorliegen gegen diesen Killer, ihn nach Amerika überführen. Ein Motiv, das man natürlich kennt aus Midnight Run, aus vielen anderen Filmen, aus Western früher. Immer sehr dankbar, wenn es in ferne Kulturkreise geht, und allein schon der Flug mit der, also die Überführung per Flugzeug, ist ja immer schon dramatisch, was passiert während des Fluges, da verhält sich ja der Gefangene. Und der verhält sich hier so, dass Michael Douglas, der ihn arrogant findet und ja auch kein Wort mit ihm sprechen kann, ihm eine Kopfnuss verpasst, weil er ihn so unerträglich findet. Und dann bei der Landung kommt es, wie es kommen muss. Es kommen drei japanische Polizisten. Es scheint, dass es japanische Polizisten sind, die ein Dokument mit Schriftzeichen Michael Douglas aushändigen, das er unterschreibt. Weiß nicht, was er unterschreibt. Sie verlassen mit dem Delinquenten das Flugzeug, und eine Minute später kommt eine andere, nämlich die richtige Sondereinheit, die tatsächlichen Polizisten, und der Killer ist also weg. Und Michael Douglas und Vincent Garcia haben das Nachsehen, und auch die Polizeieinheit, die mit ihnen zu tun hat. Da sie natürlich auch ehrgeizig sind und sich verteidigen wollen, dass ihnen irgendwas unter die Nase gehalten wurde und wie das alles sein kann, möchten sie jetzt unbedingt ermitteln, möchten sie unbedingt selbst tätig werden, und das aber mit Hilfe der japanischen Polizisten, die überhaupt kein Interesse daran haben, sich mit Amerikanern einzulassen. Schließlich dürfen sie Beobachter sein, aber sie dürfen keine Waffen tragen und dergleichen. Und natürlich gibt es dann eine Amerikanerin, die seit 7 Jahren im Land ist und einen Club betreibt. Und genau in diesem Club wird dann auch jemand umgebracht, der zu tun hat mit dieser Geldfälscherbande. Und so gibt es dann immerhin gewohnt amerikanisches Geplänkel zwischen Michael Douglas.
Das ist natürlich schade, ne? Es wäre natürlich viel reizvoller gewesen, wenn er eine japanische Freundin dort gehabt hätte. Also allein schon, denn es ist ja immer das Schwierige gewesen, halt irgendwie herauszustellen, inwieweit halt man als Regisseur, als Drehbuchautor mit dem Mystizismus Japans und damit verbunden leider auch Vorurteilen zu kämpfen hat und wie man sich damit auseinandersetzt, dass dort andere, auch bürokratische, polizeiliche Regeln herrschen, und inwieweit man sich dann doch, jetzt mal so ganz phrasiert gesagt hat, wie doch ähnlicher ist, als man denkt, ne? Also der Culture Clash, das ist ja eigentlich das eigentlich Interessante. Und ich erinnere mich an diese sehr schlimme Enthauptungsszene von Garcia, die natürlich auch das archaische, Samurai-artige zeigen soll. Ich weiß gar nicht, ob Yakuza so überhaupt noch töten oder ob die nicht erst mit den Fingern anfangen und weiter geht's. Aber ich erinnere mich daran, dass das ein Punkt war, der leider nicht so richtig ausgeleuchtet wurde in dem Film, inwieweit halt irgendwie das Missverständnis der Kulturen einfach auch dazu führt, dass das Ziel nicht erreicht wird.
Also diese außerordentlich brutale Szene hat eigentlich mit der Dramaturgie wenig zu tun. Es geht eigentlich zurück auf die Provokationen, die Vincent Garcia gegenüber den Gangstern, die immer mit Motorrädern die beiden umkreisen, Provokation, und auch so, wie soll man sagen, eine Art von Machismo, dass er seinen Mantel ausbreitet wie ein Torero und diesen Mantel dem Motorradfahrer entgegenhält, ne, so dass er ihn herausfordert. Und es ist dann nicht nur ein Motorradfahrer, sondern es sind dann 4, und die fahren also in einer Mall, in einer Shopping Mall, die Treppen runter in eine Tiefgarage. Michael Douglas versucht zu folgen, steht aber hinter einem Gitter und muss dann beobachten, wie in dieser Tiefgarage Garcia immer weiter eingekreist wird und dann mit seinem Samurai-Schwert enthauptet wird. Das ist also außerordentlich furchtbar und sogar in einem Film von Ridley Scott ungewöhnlich. Der Film ist auch etwa so geschnitten und in der Dramaturgie ein Film, den man eher Tony Scott, dem Bruder Ridleys, zuschreiben würde.
Ja, aber du darfst nicht vergessen, dass das
so Ridley, knallig gedreht.
Ja, aber Ridley war zu der Zeit kopflos. Ne? Also er hatte den Mann im Hintergrund gedreht, das überhaupt nicht sein Thema
gewesen ist. Ja, der Mann im Hintergrund ein Jahr
vorher. Dann gab es später White Squall und G.I. Jane. Das waren alles Projekte, mit denen er sich wieder finden musste. Und er war ja eigentlich immer der Typ für Epen gewesen. Für Kostümfilme oder für Science-Fiction-Filme. Und diese Zeit hatte er Mitte der 80er auch verlassen, weil die Aufträge ausgeblieben sind. Sein Comeback mit Gladiator war ja erst im Jahr 2000 und seitdem darf er erst wieder viel Geld in die Hand nehmen. Ich glaube, man weiß gar nicht, wir wissen ja auch gar nicht, inwieweit in welcher Reihenfolge er gewesen ist, um diesen Auftrag anzunehmen. Vielleicht wurden schon drei anderen angeboten. Ich glaube, der war froh, dass er was machen konnte. Und Michael Douglas wiederum war ja zu dieser Zeit ja auch sehr heiß. Ne? Er hatte den Wall Street Oscar bekommen als Gordon Gekko. Es war kurz vor Basic Instinct. Er hat sich so ein bisschen zum Actionheld gemacht mit denen auf der Jagd nach dem grünen Juwel-Film und so. Also das ist, das war bestimmt reizvoll, aber es war vielleicht nicht das richtige Thema für Ridley Scott.
Ja, es ist ein extrem kommerzieller, leider klischeehafter Film. Also die kulturelle Eigenheit der Japaner zeigt sich vor allem immer darin, dass sie erst die Nudeln essen und dann die Suppe nachschlürfen. Und mehrfach wird darauf Bezug genommen. Garcia kann sich gar nicht mehr beruhigen. Sagt, ah, Nudeln, ah, gut. Ah, Und man kennt das ja, dass die Nudeln einzeln genommen werden und dann wird die Brühe nachgespült. Also das ist heute das, was man so ungefähr weiß, neben Sushi von der japanischen Küche. Das ist
genauso.
Also es sind solche, ja, also das sind solche Peinlichkeiten, die damals aber wahrscheinlich gar nicht als besonders erschienen. Alles war irgendwie exotisch. Und wir so, hoffentlich spricht hier irgendein Kerl unsere Sprache. Und der Mann geht natürlich genau vor ihn und sagt, ich spreche ihre Sprache. Und der wird ihn dann zur Seite gestellt. Also Garcia jedenfalls stirbt in der Mitte des Films. Das ist auch schon merkwürdig. Es fehlt das Zentrum. Dann kommt also die lange, lange Trauer. Douglas freundet sich mit dem japanischen Dolmetscher an, der aber wiederum keine Berechtigung hat, mit ihm auf die Jagd zu gehen. Ihm wird sogar alles entzogen, der wird sogar entlassen. Und Michael Douglas hält dann in Ehren den Revolver des Freundes. Und da gibt es ein ganz, ganz langes Finale, typisch für Ridley Scott, in einer Eisengießerei und über, diesmal ist weniger der schwarze Regen als vielmehr diese Eisengießerei und überall der Dampf und die brodelnde Glut wird ausgegossen und da findet dann sozusagen das Finale dieser Geldfälscherei statt mit dieser Platte. So richtig versteht man das alles gar nicht, welche japanischen Banden da ihr Unwesen treiben. Das natürlich soll der Zuschauer auch in Unwissenheit gelassen werden, genauso wie Michael Douglas, was man erfährt, erfährt man von dieser amerikanischen Geschäftsfrau und Barfrau. Und es ist vor allem Atmosphäre ein bisschen wie Michael Ciminos Im Jahr des Drachen. Das war 4 Jahre vorher. Der bessere Film gegenüber Black Rain. Aber als Dokument des Übergangs, du sagtest, der Mann im Hintergrund von Ridley Scott, ein Jahr später Black Rain, dann kam der Film mit Depardieu, 1492.
Ach, den hat der auch noch gemacht. Ja, der war von 1992. Ja gut, da hast du recht, der hatte natürlich, aber das war natürlich eine Euro-Produktion, ne? Da war wahrscheinlich auch nicht mit zufrieden. Ja. Also das war kein Hollywood-Geld. Stimmt, das war 1492 mit der Musik von Vangelis. Ja, damit Vangelis wieder zusammengearbeitet.
Ja, genau, Vangelis.
Ja. Gut, okay. Machen wir weiter?
Ja.
Ja, ich mache jetzt mit dem... also Spielberg hat 1989 zum ersten Mal zwei Filme im gleichen Jahr ins Kino gebracht. Ich fange an mit dem noch etwas schwächeren, der zur Oscar-Season veröffentlicht wurde, ihm aber auch nicht geholfen hat, nämlich Always. Thank you. einer romantischen Komödie mit Fantasy-Elementen, die ein Remake darstellt eines Films von 1943, den du sicherlich kennst,
ja.
A Guy Named Joe.
Ja.
Und ja, du kennst den, das weiß ich. Das ist umso besser, dann kannst du davon auch gleich was erzählen. Er hat jetzt besetzt Richard Dreyfuss, ne, also sein Liebling, mit dem hat er ja schon zusammengedreht in Close Encounters und in Jaws. Holly Hunter, die damals ein aufstrebender Star war. John Goodman, der da noch nicht so der linkische John Goodman war, der so ein bisschen fies sein kann, sondern eher so der Fred Feuerstein John Goodman gewesen ist. Und natürlich nicht zu vergessen Audrey Hepburn in ihrer allerletzten Rolle, die so eine Art Engel spielt. In dem Film spielt er so ein Waldbrandpiloten, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt, Feuerschutzpilot,
ja. Feuerwehrmann. Feuerspringer, ne? Sagte man früher.
Feuerspringer. Ja. Der sozusagen über Wälder fliegt und die Feuer löscht. Passiert ist leider, dass er dabei ums Leben kommt. Der Film spielt übrigens nicht 1943 im Zweiten Weltkrieg wie das Original, sondern ist in der Jetztzeit angesiedelt. Er kommt ums Leben und wird dann von Audrey Hepburn als Engel empfangen und die ist so eine Art Führerin für ihn, die ihm sozusagen dahin leiten soll, dass er seiner Witwe die Gelegenheit gibt, wobei, nein, die sind glaube ich nicht verheiratet, seiner Freundin, dass er seiner Freundin Holly Hunter die Gelegenheit gibt, sich neu einzulassen auf einen Mann, der sich in sie verliebt. Das ist für ihn nicht so ganz einfach, weil er natürlich auch als Engel noch Gefühle für Holly Hunter hat, aber er erkennt, dass sein Lebensweg auf der Erde vorbei ist und um ins Jenseits zu kommen, muss er Audrey Hepburns Wünsche akzeptieren. Also ich finde diesen Film nicht nur langweilig, ich finde ihn auch ein bisschen seicht. Und das ist sozusagen der erste Film, den Spielberg gedreht hat, in dem er versucht hat, sehr ältliche Themen auch zu behandeln. Das kommt in Indiana Jones 3, über den wir später noch reden, nochmal richtig zum Tragen, der auch unter vor allen Dingen älteren Leuten angesiedelt ist. Und es war ihm sicherlich ein Anliegen, es ist ja einer seiner Lieblingsfilme, den hat er zigmal gesehen, A Guy Named Joe, neu zu verfilmen, die Gelegenheit zu nutzen, das war ihm sehr wichtig. Und natürlich auch eins seiner Idole, Audrey Hepburn, nochmal vor die Kamera zu bekommen. Wenig später ist sie ja gestorben. Also das war so eine Art Fanservice und Fan-Favorite-Film, den Spielberg sich da selber sich geleistet hat. Er musste natürlich im selben Jahr 89 den Indiana Jones 3 auch noch drehen, um sich als Blockbuster-Regisseur im Gespräch zu halten, weil er wusste, dass er nach den Kinomisserfolgen, nicht um den Kritikermisserfolgen, aber Kinomisserfolgen vom Reich der Sonne und die Farbe Lila auch sozusagen im Effekte-Kino noch was abliefern muss.
Ja. Ja, also die Begeisterung für A Guy Named Joe ist natürlich verständlich. Man weiß ja um seine Liebe, vor allem zu Filmen von William Wyler, vielen Genrefilmen der 40er, 50er Jahre, also die weit auch vor seiner Zeit lagen. Also ganz offenkundig war es bei ihm nie, weil sozusagen das Kino an sich immer Pate stand bei ihm, also das ganze Universum des Kinos. Da machte er kaum Unterschiede, aber an der Tür geklingelt hat er dann in den 70er Jahren bei William Wyler. Möglicherweise hat sie John Ford ihm auch nicht geöffnet und Howard Hawks auch nicht. Aber ich glaube, William Wyler war eben bei der Varianz der Stile, also sowohl Western als auch Komödie, als auch Musical, als auch historisches Drama, war William Wyler eben wahrscheinlich der Nächste. Guy Named Joe ist genau der sentimentale Stoff. Es gibt andere, Pride of the Yankees aus den 40er Jahren und Meet John Doe, also meistens Filme, Frank Capra Filme, immer sentimental, Ist das Leben nicht schön? Eigentlich hätte man erwartet, dass er Ist das Leben nicht schön noch einmal inszeniert hätte, aber man kann diesen Film wahrscheinlich überhaupt nicht drehen nach dem Original von Frank Capra. Und deshalb,
jetzt hat er West Side Story gemacht.
Ja gut, da hätte man auch gesagt, kann man eigentlich nicht machen und warum. Aber Ist das Leben nicht schön, ist wahrscheinlich, oder It's a Wonderful Life, ist wahrscheinlich der Film, bei dem das wirklich nicht geht ohne James Stewart. Bei der Besetzung von West Side Story ist es ja möglich und es gibt eine Modernisierung oder man sieht, dass 1961 vieles schon vorhanden war, was man gar nicht übertragen muss, ne? was genauso heute vorhanden ist. Aber dieser sentimentale Hollywood-Stoff, der hat Spielberg natürlich sehr begeistert mit Dreyfuss, mit Holly Hunter, mit Hepburn. Also eigentlich eine hervorragende Besetzung, aber ein altertümelnder und biederer Film, anders als die Filme der 40er Jahre, die heute immer noch so anheimelnd sind.
Ja. Meinetwegen können wir gleich weitermachen. Ja,
wir können gleich weitermachen.
Ja, mit dem nämlich, dritten Film von dir.
Nämlich mit Harry und Sally. It had to be you. I wandered around and finally found the somebody who could make me be true, could make me be blue, or even be glad just to be sad. Ja, es gibt ja ein nahezu nichts, was man über Harry und Sally noch sagen müsste, da jeder den Film mehrfach gesehen hat, wenn nicht damals, dann seitdem immer wieder im Fernsehen.
Gibt na, wir können was sagen über die goldene Strecke des Rob Reiner.
Des Rob Reiner,
also wie viele gute verschiedene Filme der gemacht hat. Ne? Zuerst Spinal Tap, 84, diese Mockumentary. The Sure Shot, diese 80er-Komödie mit John Cusack. Also so viele verschiedene. Danach kam Stand By Me, dann kam Die Braut des Prinzen, dann Harry and Sally jetzt, danach würde Misery noch kommen, Feel Good Man. Also so viele verschiedene Genres, so fast schon wie Richard Donner eigentlich. Ne?
Ja, kann man sagen.
Verschiedene Sachen, alles gut.
Kann man sagen. Und Reiner wurde eigentlich nie dafür gefeiert. Letztlich wurde er auch nicht gefeiert, oder wurde nicht gewürdigt für When Harry Met Sally, so heißt der Film im Original. Gefeiert wurde Meg Ryan vor allem, wurde Billy Crystal, wurde die Struktur des Films wurde vor allem das Drehbuch und wie der Film gemacht ist, mit den Rückblicken authentischer amerikanischer Ehepaare, die seit 40, 50 Jahren verheiratet sind und sich erinnern daran, wie sie sich getroffen haben, wie sie zusammengekommen sind, wie sie schließlich geheiratet haben und die Besonderheiten ihrer Verbindung. Und das macht den Film auch so anrührend. Das ist beinahe wie bei einer Mockumentary, wie bei Woody Allen dazwischen geschnitten. Diese Paare, fast könnte man sagen Loriot für deutsche Zuschauer, die sitzen also auf einem Sofa und erinnern sich an diese Zeit. Und dazwischen ist dann die Geschichte von Harry und Sally, die immerhin sich auch über 20 Jahre erstreckt. Also sogar Meg Ryan musste etwas jünger gemacht werden und Billy Crystal sowieso, weil sie nämlich als College-Studenten sich zum ersten Mal getroffen haben bei einer Autofahrt, ich glaube vom Mittelwesten nach New York. Und danach haben sie sich aus den Augen verloren und dann nach einer Weile wieder getroffen, ich glaube in einem Flugzeug und haben sich noch vage aneinander erinnert und Billy Crystal war immer noch die Nervensäge und sie konnte ihn immer noch nicht leiden und dann haben sie sich ein weiteres Mal getroffen, mittlerweile waren beide verheiratet und beide geschieden und die Hassliebe wird dann allmählich zur Liebe, die beiden werden die besten Freunde und es geht natürlich immer um die eine Frage, können Mann und Frau miteinander befreundet sein, ohne je miteinander zu schlafen und nicht romantisch miteinander in Verbindung zu kommen.
Würde man heute niemals mehr drehen, so einen Film, weil die Frage klar ist, dass es einfach keine Rolle spielt, weil entweder man geht miteinander ins Bett oder nicht. Ne? Also diese Art moralische Frage, ich weiß ja gar nicht, ob die für die 80er Jahre nicht einfach auch schon zu alt gewesen ist. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass es als Thema heute reichen würde, dass es tragfähig wäre. Da würde es dann wahrscheinlich eher sowas, so Christian Ulmen Jerks-Geschichte drum gestrickt werden. Aber dass das als Kinostoff funktioniert hat. Das kann ich mir gar nicht mehr vorstellen.
Ja, aber ist das nicht eine ewige Frage, die unbeantwortet bleibt?
Da müsstest du das ja schon entsprechend variieren. Also, weiß ich nicht.
Variation,
das ist jetzt nur mein Eindruck. Ne?
Die Variation ist hier wahrscheinlich sozusagen der Gegenbeweis oder ist die authentische Darstellung von Paaren, die eben nicht miteinander befreundet waren, sondern die alle geheiratet haben und die alle sich romantisch aufeinander eingelassen haben und die nach Jahren bestätigen, mittlerweile oft schon abgeklärt, mit Ironie auch, dass sie sich irgendwann ineinander verliebt haben und dass sie beieinander geblieben sind. Und die These Billy Crystals, also eher eine männliche These, ist, Männer und Frauen können so niemals zusammenkommen, die können nicht befreundet sein. Und Meg Ryan sagt, aber warum denn nicht? Na, selbstverständlich kann man das. Sie ist aber wiederum auch nicht der Typus Frau, der das so richtig belegt. Ne? Man hat eher das Gefühl, dass sie Billy Crystals These bestätigt. Und das passiert dann auch. Beide,
ist ja auch klar, dass der Mann sowas denkt und die Frau nicht. Ne? Das ist auch sehr, sehr klischeehaft. Ne? Das ist der Mann, derjenige sagt, der sagt, es muss irgendwie, irgendwann führt es immer zum Körperlichen und die Sachen diffundieren. Man kann da nicht mehr genau erkennen, ob das nur Freundschaft ist oder mehr, während die Frau da einen feministischeren, vor allem auch positiveren Standpunkt
hat. Ja.
Ne? Ist auch ein bisschen klischeemäßig.
Also Meg Ryan ist ja wahrlich keine Feministin, sondern hat einige Enttäuschungen und ist verlassen und sitzt immer mit ihren Freundinnen. Und dann wird gefragt, ja, was machen wir denn? Schauen wir mal in der Datei nach, wen kannst du denn mal treffen? Ach, der ist toll, der ist erst 40 und der ist Anwalt und verdient so viel Geld und trifft ihn nochmal. Und die Freundin versuchen sie auch zu verkuppeln und zwar lustigerweise mit einem befreundeten, mit einem befreundeten Journalisten. Und Billy Crystal soll auch verkuppelt werden mit einer Frau. Und zusammen kommen dann genau diese beiden, der Journalist und die Freundin. Und Meg Ryan und Billy Crystal sind immer noch allein oder anders gesagt, sind immer noch zusammen. Und dann ist man Weihnachten und beide weinen und beide sind einsam. Und dann ist Silvester und dann kommt der berühmte Lauf zum Empire State Building von Billy Crystal in der Silvesternacht. Es gibt kein Taxi. Meg Ryan ist oben auf dem Turm und das ist der Nora Ephron-Moment, den wir dann später in Sleepless in Seattle kennen. Er muss sich entscheiden und er erkennt, dass er ohne Meg Ryan nicht mehr leben kann und sie langweilt sich auf der Silvesterparty. Und er läuft also mehrere Blocks weit und ist kaum außer Atem dort angekommen, fährt in die oberste Etage und da ist dann gerade Schlag Mitternacht auf dem, ich weiß nicht, ob es Empire State Building ist, aber es ist ja ein Hochhaus und da ist die Party. Ne? Also mit anderen Worten, es ist, das nimmt Schlaflos in Seattle schon voraus, es ist der Nora Ephron-Ton und der Film wird...
Und dieser E-Mail-Film, You've Got Mail,
Titel,
den es heute nicht mehr geben könnte. Dieser AOL-Klingelton, der da irgendwie reinkommt.
Ja.
Ich frage mich mal die ganze Zeit, warum wird eigentlich diese Restaurantszene bei Cats, als den Orgasmus vortäuscht, warum firmiert er eigentlich immer noch als einer der 100 besten Kinomomente? Ich fand den damals schon nicht originell.
In welche Liste
wurde
ist
da
das?
Einfach, wurde da, ich meine, wurde da einfach nur gewürdigt, dass eine Schauspielerin sich traut, ein Orgasmusgeräusch zu machen, weil solche Geräusche gibt es ja zuhauf bei Liebesszenen in Filmen. Also worum bestand da die schauspielerische
Öffentlich in einem Diner, also Er bestreitet das. Es geht darum, dass er sagt, nein, mir hat man nie so etwas vorgespielt. Ich würde es merken. Es gibt keine Möglichkeit, mir das vorzuspielen. So, und dann fängt sie an, auf den Tisch zu schlagen.
Ja, aber wird denn wirklich der sozusagen die Figur damit gewürdigt in dieser 100 besten Kinomomente Geschichte oder nicht die schauspielerische Leistung
Meg Ryans? Nein, ja, sicher die schauspielerische Leistung. Aber so der Moment, da eine Frau in der Öffentlichkeit sagt, das glaubst doch nur du, dass du das nicht merken würdest. Jetzt zeige ich dir mal, wie man das simuliert. So. Und anschließend, und das ist Nora Ephrons Genie, sagte eine etwas ältere Frau am Nebentisch, ich möchte das Gleiche haben, das diese Frau hatte.
Und, klar. Ja. Das ist natürlich die Pointe, die kommt immer von dem anderen Gast, der nochmal einen draufsetzt und nichts mit den eigentlichen beiden Protagonisten zu tun hat. Ne? Das ist klar, das ist super
drin. Und da damals war das also für eine Komödie war das noch nicht provokant, aber das war pikant. Ne? Das war pikant und es war amüsant, weil Billy Crystal so ein arroganter Vogel ist. Und der sagt, das ist mir noch nie passiert. Das ist doch undenkbar. Da hat sich noch keine beschwert. Ne? Also Nora Ephron hat manches vorweggenommen. Übrigens ist jetzt gerade ein Buch mit ihren Glossen erschienen, das vor Jahren schon mal übersetzt wurde, ist jetzt nochmal eine neue deutsche Übersetzung. Das sind so Glossen, die sie für Zeitschriften geschrieben hat, auch noch in den letzten Jahren ihres Lebens. Die sind alle sehr gut. Also es sind einfache Glossen, aber sehr amüsant. Ne? Da geht es dann zum Beispiel um die Handtaschen der Frauen und so weiter. Also sie weiß mit Selbstironie um ihre Schwächen und ihre schönsten Filme sowohl Drehbuch als auch Regie handeln eben genau von diesem Wissen um die Frauen, und dafür wurde sie geliebt, freilich mehr als etwa von Männern, die 1989 Sex, Lies im Videotape gesehen haben.
Ja, okay, gut. Dann machen wir weiter. Kommt zu meinem letzten Film von heute, Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Dieser Film wird von den meisten Kritikern und Fans als mindestens zweitbester der vier Filme gehandelt. Einige lieben ihn sogar noch mehr als den ersten, Riders of the Lost Ark. Für mich ist er tatsächlich der schlechteste der vier Filme. Und nicht nur der schlechteste, was bedeutet, dass er der viertbeste ist, und tatsächlich der einzige, den ich für nicht so gelungen halte. Also viele regen sich über den Kristallschädel auf, aber der ist zumindest ein mutigeres Werk mit der eigenen Geschichte, während mir dieser dritte Teil von 1989 so ein bisschen vorkommt wie so ein Aufglühen der erfolgreichen Riders-Formel mit Nazis, der Wüste und der Bibel. Nur gibt es diesmal ein bisschen mehr Nestwärme durch eben dieses Vater-Sohn-Gespann. Und das birgt für mich die meisten Fallen. Also Spielberg hatte übrigens, wie ich finde, auch recht mit der Behauptung, dass der Harrison Ford von 2008, also dem Kristallschädel, deutlich, und da war der, warte mal, da war der 66, deutlich fitter aussieht als der 47-Jährige in diesem Film. Dieser Indiana Jones, der trug zu seiner Lederjacke und seinem Hut sogar auch eine Krawatte. Und er ist praktisch die ganze Zeit damit beschäftigt, so eine Truppe älterer Herren hat, irgendwie zusammenzuhalten, die wie so ältliche Rentner halt versuchen, irgendwie davon zu eilen. Ne? Also nicht nur irgendwie sein Vater, gespielt von John Connery, als eben auch den von John Rhys Davies gespielten Sulla und Marcus the Pen Brody. Und der versucht, die ganze Zeit immer so bei Laune zusammenzuhalten. Und hier wird für mich das größte Problem des Films deutlich. Indiana Jones war auch 1989 ein Held der vor allen Dingen jungen Kinogänger und jungen Kinozuschauer. Man muss nicht unbedingt 10 gewesen sein, aber ich sag mal so, als das Indiana Jones-Fieber 81 losbrach, war doch die deutliche Zielgruppe zumindest unter 40. Ich verstehe nicht, warum Spielberg gedacht hat, dass es ein dramaturgischer und ein erzählerischer Vorteil sein kann, Indiana Jones mit Charakteren zu paaren, wie eben John Connery, die deutlich älter waren als er, sozusagen auf die 60 zugingen. Warum er geglaubt hat, Zuschauer damit zu beeindrucken, dass er nun die Vatergeschichte erzählt. Das war für mich, als jemanden, der damals 14 gewesen ist, eigentlich fast nicht mehr zu ertragen, wie langsam dadurch mal alles geworden ist. Das ist die eine Sache, die mich stört, also die Altersstruktur der Figuren, die nicht abgepasst ist auf die Interessen des Kinopublikums. Ein weiteres Problem ist für mich, dass die Effekte einfach nicht sehr gut sind. Es wurde noch viel mit Stop-Motion gemacht, also gerade die Verwandlung von Donovan, dem Schurken. Die waren selbst für diese Zeit schon einigermaßen erschreckend veraltet, die Effekte. Da gab es schon mit Computereffekten wie bei The Abyss, über den sprechen wir in der nächsten Sendung, schon deutlich Besseres. Und gerade auch die Action-Szenen, die wirkten so ein bisschen wie so eine Montage aus Woran haben wir Indy noch nicht gesehen Momenten. Ne? Da gibt es dann irgendwie, klar, Motorrad hatten wir noch nicht, wir hatten den Zug noch nicht, wir hatten das Motorboot noch nicht, den Doppeldecker, genau. Das ist alles so gemacht. Und also das stört mich. Dann finde ich die Kamera und Farbfilterarbeit nicht sehr gut. Das Licht ist sehr ungnädig. Alle Darsteller sehen ein bisschen aufgeblasen aus und mit Rotstich, als hätten sich alle einen Sonnenbrand geholt. Er ist also auch nicht sehr ästhetisch.
Wer hat es denn gedreht? Das war einer der Spielberg-Kamera.
Douglas Slocum immer noch. Ja, ja. Das war Douglas Slocums letzter, ich weiß nicht, ob es der letzte Film mit ihm war, aber zumindest der letzte Indiana Jones, den er gemacht hat. Also Spielberg hat ja spätestens 93 zu Janusz Kaminski rüber gewechselt. Das sieht alles aus wie aufgeblasen und wie so ein Sonnenbrand und so. Ich finde auch, dass die Rätsel, wir haben uns jetzt ein bisschen unterhalten mal über die Rätsel, die letzten Fallen, den Indy sich stellen muss, diese drei Spektakel, die sind für mich, weil es ja als Reminiszenz gedacht ist an den Idol-Tempel aus dem ersten Riders, für mich auch nicht spektakulär genug. Ne? Man erkennt das unter anderem daran, dass eine Szene mit Spinnen herausgeschnitten wurde, und ein nicht unwesentlicher Aspekt, der auch zum Tragen kommt, ist, wobei das jetzt ein bisschen, da bewegt man sich ein bisschen auf dünnem Eis, weil man nicht weiß, was Spielberg da gedacht hat. Es gibt ja diesen Moment, in dem einer der Nazi-Soldaten, es gibt ja diese Falle mit diesen zwei Klingen, ne? Die eine kommt aus dem Boden raus, die andere aus der Seite. Und Indiana Jones muss eine Methode finden, an diesen Klingen, die ohne Ankündigung aus dem Felsen herauskommen, irgendwie vorbeizukommen, indem er auf die richtige Art und Weise gottesgläubig kniet. Oder, ne? Er liest ja aus der Bibel vor und sagt, er kniet und wirft sich dann im richtigen Winkel durch diese Klingen hindurch, indem er sich praktisch bibeltreu auch verhalten hat. Und es gibt so einen Hinweis von der Seite cracked.com, dass wenn er sich sozusagen nicht christlich verhalten hätte, nicht christlich gekniet hätte, sondern muslimisch gekniet hätte und eine Gebetshaltung eingenommen hätte, indem er sich nach unten gebeugt hätte mit dem Kopf, dann wäre ihm die Klinge, die aus dem Boden rauskommt, direkt in den Schädel.
Das ist aber sehr
also ich will nicht sagen, dass es muslimfeindlich ist, aber das ist sozusagen eine Szene, die zeigt, dass nur der bibelfeste Christ in der Lage ist, den Kreuzritter am Ende zu begegnen.
Ja, also man darf das natürlich in Abenteuerfilmen. Ich weiß nicht, hat Lawrence Kasdan hat es nicht geschrieben, oder? Es waren wahrscheinlich zwei oder drei
das weiß ich ehrlich
verschiedene
gesagt gar
Autoren.
Nicht. Ich glaube, Kasdan hat nur den ersten gemacht.
Aber so, man merkt natürlich, dass es ein dass es Versatzstücke sind. Ne? Man hat, wie du sagst, man hat Rom, man hat Venedig, man hat die Alpenfestung, man hat die Nazis. Man hat die Nazis hier noch einmal als Travestie, schwer parodistisch, übrigens auch die Wissenschaftlerin, die ja eine Nazi-Wissenschaftlerin ist. Und hier.
Elsa Schneider.
Sowohl. Else Schneider heißt sie ja. Also,
Elsa Schneider.
Also, das lohnt den.
Dr. Elsa
das,
Schneider.
Finde ich, lohnt den Film schon. Im Übrigen lässt die sich zuerst mit dem alten Jones ein und dann mit dem jungen Jones. Also, das finde ich schon erstaunlich für so einen Film. Und
da gibt es doch diesen Joke, der wirklich gut ist, gerade wo wir bei Harry Sale gesprochen haben.
Wir waren wie Schiffe in der Nacht.
Als die beiden sich dann halt irgendwie Rücken an Rücken und angefesselt sitzen und als dann irgendwie rauskommt, dass Henry Senior sie auch kennt und dann fragt Indy, ja, woher denn? Und dann sagt er, ja, sie redet im Schlaf. Ne, das ist ein sehr, sehr, sehr gut geschriebener, dezenter Hinweis darauf, dass auch er mit ihr in der Kiste gewesen ist. Also das hätte man eigentlich gar nicht besser lösen können. Es ist natürlich klar, dass Dr. Schneider am Ende auch deshalb sterben muss, weil die wichtigere Beziehung nicht zwischen ihr und Indiana Jones besteht, sondern zwischen Senior und Junior natürlich. Ne? Also die beiden müssen am Ende als Paar zusammenkommen und sich wieder finden. Und ich muss doch den Senior ein bisschen in Schutz nehmen. Er sagt ja irgendwie während des Zeppelin-Gesprächs irgendwie, du hast mich verlassen, als du gerade anfingst, für mich interessant zu werden.
Ja.
Das ist natürlich auch ein Zeichen von Vernachlässigung, wenn man sich für Kinder nicht interessiert, aber es ist zumindest die Tür geöffnet worden, zu zeigen, dass der Senior nur darauf gewartet hat, sich mit ihm besser zu unterhalten, wenn er irgendwie aufwächst. Besondere Tragik besteht natürlich am Ende daran, Indy greift ja auch nach dem Gral und glaubt ihn irgendwie aus der Erdspalte herausnehmen zu können, aber wird dann eines Besseren belehrt, als der Vater ihn erstmals Indiana nennt. Ne? Und das ist für ihn das Zeichen, dass er ihn als Sohn, wie er es akzeptiert. Nur frage ich mich, was wurde Indy dadurch mitgeteilt, dass dieser Spitzname Indiana des Vaters von ihm auf ihn so übertragen wurde? Das ist nämlich immer noch der Name des Hundes. Ne?
Richtig. Der Name des Hundes, das wird etwas zu weitlich ausgeführt. Also so erstaunlich ist das alles nicht und auch keine Demütigung. Es gibt die besten Dialoge, die entscheidenden Dialoge zwischen Vater und Sohn sind Heißluftballon, in dem Zeppelin, in dem sie aus Deutschland fliehen. Das nimmt dann natürlich auch Bezug auf den berühmten Film Hindenburg von 1974. Und diese Dialoge sind sehr gut geschrieben. Es wird noch einmal, beide sprechen noch einmal. Also Indiana sagt seinem Vater, was du vorhin schon erwähnt hast, du hast nie mit mir gesprochen und du warst nicht da, als es für mich interessant wurde. Und ich konnte dich nie etwas fragen, Vater. Und er sagte, naja, ich bin doch jetzt hier. Dann frag doch. Ja, sag. Und Indiana Jones fällt nichts ein, er hat keine einzige Frage. Und dann sagt Sean Connery, na siehste, ist doch kein Problem. Na, jetzt sitzen wir hier. So, und dann noch einmal Elsa Schneider. Dann sagt er, ich wusste ja nicht, sie hätte ja mit dem Erstbesten, mit dem nächstbesten Mann schlafen können. Und dann sagt Sean Connery, ich war der nächstbeste Mann. Ne? Und sagt dann, tja, Sohn, wir waren wie zwei Schiffe in der Nacht, die aneinander vorbeigefahren sind. So herrlich poetisch. Und das ja, in einem solchen Actionfilm. Das alles hat dann einen Witz natürlich, weil die ständig in Lebensgefahr sind. Und dann kommt dann noch dieser Zeppelin und der wird natürlich dann zurückgerufen von den Nazis, weil die gemerkt haben, dass da Spione drin sind. Und dann merken sie, dass das Ruder rumgedreht wird und der große Zeppelin zurückbeordert wird. Und dann wissen sie, müssen mit einer kleinen Maschine dann fliegen und da darf der Vater dann mal am Maschinengewehr sitzen. Ne?
Also und macht natürlich alles falsch.
Ja.
Genau. Es war ja auch einer der ersten Filme, der dieses Prequel-Prinzip so ein bisschen aufgegriffen hat, in dem die Vorgeschichte von Indiana Jones gezeigt wird mit River Phoenix. Danach gab es ja die Young Indiana Jones Chronicles, diese Fernsehserie, die haben so leidlich im Erfolg, aber da wurde so ein bisschen Biografie versucht, der Figur noch zuzuteilen mit River Phoenix. Das war an sich ja eine gute Idee. Was mir jetzt eher übel aufgestoßen hat, ist halt, also es wurde ab und zu mal über Hitler geredet und Indiana Jones kämpft gegen die Nazis. Hitler wollte die Bundeslade haben, jetzt will er den Heiligen Gral haben. Ich frage mich nur, wäre es denn wirklich nötig gewesen, Hitler tatsächlich als Figur nochmal einzubauen?
Das ist hier ganz schlecht gemacht,
also,
ja, und auch unnötig.
Die Szene die Szene, die hat natürlich auch ihren Humor, weil Hitler dann sozusagen sein Autogramm gibt in das Buch. Das Wichtigste ist, wonach er eigentlich sucht, aber dass er halt einfach nicht erkennt und seine Unterschrift ja auch sehr dämlich ist, wie die eines Kindes. Aber das ist halt der Punkt. Hätte man es wirklich zeigen müssen, dass er Hitler gegenübertritt, also seinem größten Widersacher, oder war das nicht einfach noch ein Versuch, dieses eh schon vollgepfropfte Drehbuch noch mehr mit solchen...
Ja, und es folgt ja auch nichts daraus. Also es geht kein Thrill daraus hervor. Es ist keine mystische Begegnung. Er hat keine Erkenntnis dadurch. Ne? Das ist unglaublich profan, schlecht gemacht, falscher Schauspieler. Und man weiß nicht, welche Bedeutung das dramaturgisch haben soll. Es war bei Indiana Jones immer gut, dass die Schergen zwar gezeigt wurden, die Vasallen und die Knallchargen, auch möglicherweise fragwürdig, aber immer Knallchargen, aber niemals die tatsächlichen Anführer und niemals die Bonzen der Nazis. Ne? Und das ist hier überschritten und eigentlich unnötig in einer solchen Räuberpistole, die über weite Strecken funktioniert. Am Ende, wenn sie dann immer in den Panzer da fahren gegen die Panzer der Nazis, das ist auch sehr, sehr länglich, dieses Finale. Ne?
Ja, und vor allem nicht nur das, ne? Das ist eine Sache, über die redet gar keiner. Da hat Spielberg das Schlimmstmöglichste getan, was er in diesem Film überhaupt hätte machen können. Er hat bei Alan Quatermain geklaut, bei dem Film mit Richard Chamberlain von vor 3 Jahren vorher. Da gibt es auch so eine Szene, da wird Richard Chamberlain aus dem Zugfenster gehalten und droht irgendwie gegen so einen Felsen zu prallen, auf den der Zug zurast. Im letzten Moment schafft er es, seinen Kopf reinzuziehen. Hier ist es Indy, der aus einem Panzer gehalten wird und vor so einem Felsbrocken ausweichen muss, der auf den Zug zu rasen droht. Also ich verstehe gar nicht, wie das passieren konnte. Ich würde ja gar nicht behaupten, dass sie mit Absicht gerade bei Alan Quatermain geklaut haben, der ein Rip-Off ist von Indiana Jones, wobei Indiana Jones die Geschichte wiederum ein Rip-Off ist vom alten Quatermain, aber dass den da keiner reingeht und gesagt hat, pass mal auf, nur 3 Jahre vorher hat Richard Chamberlain schon dasselbe leisten müssen, das verstehe ich zum Beispiel auch überhaupt nicht.
Nee, es kann eigentlich nur eine Anspielung sein, die ja neben den Filmemachern auch von anderen leicht erkannt werden konnte. Ne? Also vielleicht eine Hollywood-Filmemacher-Ironie, die dann wiederum von dem 14-Jährigen nicht bemerkt wurde von dem 40-jährigen Filmkritiker möglicherweise. Film wurde auch nicht sehr gnädig aufgenommen 1989. Mittlerweile haben sich dann ernsthafte Filmkritiker nicht nur in den USA damit beschäftigt. Und alle waren recht enttäuscht, weil sie natürlich glaubten, durch Sean Connery und dessen Selbstironie und dessen Grandezza komme jetzt eine ganz neue Note hinein. Aber es kommt die übliche Sean Connery-Note, neben der Harrison Ford-Note und der Elsa Schneider-Note. Und sonst, und wie heißt der Elliot Deshaun Elliott? Ja, der ist ja auch wieder der Atlatus.
Denholm Elliott. Denholm Elliott spielt Dr. Ja. Marcus Brody. Diesmal in einer bewusst wirklich trotteligen Rolle auch einfach. Ne? Er ist der Tapsige, der sich
der richtige so Professor
im eigenen Museum verläuft. Ja, ja. Ne? Das ist im eigenen Museum. Das war eine 180-Grad-Wendung seiner Figur. Er spielt ja im ersten Riders spielt er einen sehr nachdenklichen, gewissenhaften Menschen, der Indiana Jones eigentlich eher einredet, seine Schritte so ein bisschen zu bedenken, weil er nicht weiß, welche göttlichen Kräfte er dadurch in Bewegung setzen kann. Das gibt er jetzt total auf und jetzt ist er der Schussel. Das hätte nicht Not getan, weil ja quasi John Connery ja schon die Rolle eines Schussels einnimmt und Sulla, also sprich John Rhys Davies, zwar ein sehr schlagkräftiger Mann ist, aber auch eher einer ist, den man so ein bisschen immer von wie so ein Elefanten von links nach rechts versuchen muss zu schubsen. Also er hat dreimal die gleiche Figur da angesetzt, drei ältliche Herren. Aber natürlich, es sind drei Argumente, um einen Box-Office-Erfolg irgendwie zu leisten. Ne? Indem du halt einfach Sean Connery, James Bond auf Indiana Jones treffen lässt, ne? Zwei der größten Helden ihrer Zeit und die beliebtesten Figuren aus Teil 1. Ne? Ich müsste noch mal nachsehen im Box-Office-Jahr 89, ob ich glaube, dass Batman, über den sprechen wir in der nächsten Folge, im Endeffekt tatsächlich noch ein kleines bisschen erfolgreicher gewesen ist als der dritte Indie.
Und das ist schon erstaunlich, denn es war der erste Tim Burton Batman. Und der kam ja eigentlich aus dem Nichts, anders als Indiana Jones. Aber ein verblüffendes Jahr. Ich möchte meinen letzten Film noch aufschieben, New York Stories. Den werde ich beim nächsten Mal besprechen, neben Dead Poets Society. Ein Episodenfilm von Coppola, Scorsese und Woody Allen. Da braucht es noch etwas in Vorbereitung. Und dann natürlich Club der Toten Dichter, was wahrscheinlich heute als der neben Batman, Indiana Jones 3, der entscheidende Film von 1989 angesehen wird.
Ja, auf jeden Fall. Also von mir wird nächstes Mal noch kommen The Abyss von James Cameron.
Auch ein
Batman natürlich. Auch ja, also ein großer Effektfilm. Ja. Und die beiden Kriegsfilme, die Vietnamkriegsfilme des Jahres 89, Die Verdammten des Krieges von De Palma und ich soll schon sagen, John Oliver, der Koch, Oliver Stones, geboren am 4. Juli. Das machen wir.
Das wird also eine gehaltvolle zweite Sendung 89. Ah, ja. Vielen Dank.
Aber als nächstes kommt noch For Your Eyes Only. Das schieben wir
auch
nochmal
vor. Das auch. Bis demnächst. Bis bald. Vielen Dank. Tschüss.
Tschüssi.